Auf geht's, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Heute sind die Angehörigen dran. Hallo Katrin.
Heute sind die Angehörigen dran, ganz genau. Hallo Jörg. Heute wollen wir mal den Fokus nur auf die Angehörigen richten.
Wie kommst du darauf?
Das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet und was mich auch immer wieder beschäftigt. Wir kümmern uns ja in der Literatur und in der Therapie und auch in der Beratung viel um die Betroffenen.
Ja.
Und immer wieder fällt mir auf, dass Angehörige auch berichten, dass sie eigentlich nie zum Thema kommen.
Wie zum Thema kommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Dass man zwar bespricht, wie sich jetzt zum Beispiel der Schlaganfall äußert, wie die Symptome sich äußern, was es für Probleme gibt, welche Ziele derjenige hat, welche Therapien angedacht sind, aber es geht nie um die Ziele des Angehörigen.
Okay, aber das Thema hatten wir doch schon.
Das hatten wir schon, aber ich finde, das sollten wir nochmal zum Thema machen. Das ist
war das nicht genug damals?
Nee. Das war nicht genug. Das kann nie genug sein.
Okay, cool.
Finde ich.
Ja, und ich erinnere mich an dieses Seminar, das wir mal gemischt gemacht hatten, also gemischtes, ja, doppelt hätte ich fast gesagt.
Nein,
gemischt, mixed, also Betroffene und Angehörige, total spannend, weil wir ja sonst unsere Seminare mal getrennt machen.
Ja.
Das hat halt im Aphasiezentrum auch viel mit, ja, mit Aufnahmefähigkeit zu tun, mit Verständnisproblemen und ja, unsere Seminare sind ja auch für Verkehrsunfallopfer offen.
Ja.
Man kann sich bei uns auch anmelden, ja.
Genau.
Über Facebook veröffentlichen wir was oder halt bei euch direkt im Aphasiezentrum. Und da saß ein Herr neben seiner Frau und ich fand das spannend. Seine Frau hat eine Aphasie nach dem Schädel-Hirn-Trauma, nach dem Verkehrsunfall. Und er schwieg und schwieg und auf einmal sagte er so, es geht euch hier nur um die Betroffenen, was ist eigentlich mit uns?
Ja.
Und ich guckte ihn so an und der war ein bisschen auf Krawall gemotzt, fand ich damals.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Das haben wir öfters im Seminar, dass Leute so ein bisschen aufgeregt sind. Ich erinnere mich da an meinen Stammbeispiel.
An deinen Lieblingsgast, ja.
Ja, mein Lieblingsgast. Ich finde diesen Lieblingsgast immer toll und ich erlebe das immer wieder. Aber wie gesagt, der Mann war dann, als wir ihn fragten, ja, woran nichts, sehr, sehr betroffen, traurig. Und er sagte, ja, und wer denkt jetzt an mich? Ich habe so viel hinnehmen müssen und ja.
Genau, und das erlebe ich zum Beispiel auch bei einer Ehefrau momentan wieder ganz extrem, die einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ne? Ich habe so viel gegeben, ich habe so viel organisiert, gerade auch in der Akutphase, ne, von Krankenhaus zur Reha hin. Natürlich gibt es sozialen Dienst und solche Sachen, aber es sind ja trotzdem unendlich viele Entscheidungen neben den ganzen Gefühlen, die in dieser Phase ja auch in einem wühlen.
Ja.
Und auch anschließend dann, das, wenn dieser Wechsel von der Reha dann nach Hause, wenn der Betroffene nach Hause kommt, die ganze Umstellung, muss vielleicht was umgebaut werden, der kommt vielleicht noch mit dem Rollstuhl, Hilfsmittel, die ganzen Therapien organisieren. Das ist schon eine Menge Holz, auch mit den Kostenträgern, mit den Krankenkassen, wenn es jetzt über Verordnung läuft. Und das wird aus meiner Sicht nach wie vor immer noch zu wenig zum Thema gemacht. Ja. Die haben auch, also die Angehörigen haben auch wenig Form der Begleitung. Sie kriegen natürlich in den Therapien mit Beratung. Sie kriegen vielleicht die Möglichkeit, beim Arzt da mal was anzusprechen. Aber
woran
so wirklich,
liegt denn das? Woran liegt denn das? Also mir geht gerade durch den Kopf.
Gute Frage.
Es liegt oft auch daran, dass Kostenträger nur den Blick auf das Verkehrsunfallopfer haben. Die interessiert nur das. Sie sehen keine Systeme. Und ich begleite einen Fall. Das ist so, dass der Sohn mit seinem Vater gefahren ist und da kommt halt jemand frontal entgegen, fährt in dieses Auto rein. Der Vater ist schwer betroffen, hat sich den Oberschenkel gebrochen, ist, das ist nicht erkannt worden, hat eine medizinische Odyssee hinter sich und ist durch diesen Unfall sehr leidend geworden. Der Sohn selber hatte auch vor Jahren schon mal einen schweren Unfall, unter anderem auch mit einem Schädel-Hirn-Trauma, ist aber gut aus der Nummer rausgekommen und geht so seinen Ding nach, auch seinem Beruf nach. Und das Spannende ist, dass er selber auch eine schwere Beinverletzung hatte, die augenscheinlich gar nicht mal so schlimm aussah. Und was ich so spannend finde, ist, dass der Vater sich in den Mittelpunkt stellt, wie schwer er betroffen ist und so weiter. Und das mündet darin, dass Vater und Sohn im Baumarkt sind und da kennen sie jemanden in dem Baumarkt und gehen da rein und da wird der Sohn gefragt, ja, du hast einen Unfall gehabt, wie geht's dir? Und der Vater sagt, ja, ich habe auch einen gehabt. Und das hat der Sohn, den ich jetzt auch begleite, also ich begleite beide, das ist echt eine Herausforderung nebeneinander, man muss schweigen, also Schweigepflicht und so weiter auch berücksichtigen. Macht unheimlich viel Spaß, ist eine super Herausforderung. Und in so einem Gespräch sagte dann der Sohn auf einmal, ich habe es satt, andauernd zurückgesetzt zu werden. Und da habe ich gefragt, wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, sagte er, schauen Sie, das ist ganz einfach. Immer geht es nur um meinen Vater. Du hast einen schweren Unfall gehabt und nie geht es um mich. Und wenn mich einer fragt, drängt sich mein Vater dazwischen und sagt, aber ich war schwerer betroffen. Und keiner fragt den Sohn, ja, was ist eigentlich mit dir? Also neben diesen ganzen Leistungssachen und Belastungen hat das viel auch mit Zurücksetzung zu tun.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das kann in so einem Familiensystem, also die wohnen getrennt in verschiedenen Häusern mit ihren Familien, das ist alles gut. Mhm. Also Vater mit seiner Frau und der Sohn mit seiner Frau und seinen Kindern. Alles ist gut soweit. Nur der Punkt ist, das macht natürlich unzufrieden. Ja. Dann steht auch noch der Beruf in Frage und so weiter und so weiter. Und er hat das mit dem Beruf ganz gut hinbekommen, hat nach wie vor seine Schwierigkeiten mit seinem Bein. Und die psychologische Frage ist nicht geklärt worden. Und das Irre ist, hat ihn nie jemand gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Kannst du eigentlich normal Auto fahren? Hast du Bilder oder sonst was im Kopf? Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich habe das immer so verneint, weil ich musste immer stark sein. Ich musste immer für meinen Vater da sein und musste immer alles regeln. Der konnte auf einmal nichts mehr. Die liebe Schwester hat sich um nichts gekümmert. Die wohnt weiter weg in der großen Stadt und hat gesagt, ja gut, ich bin weit weg, so ist das. Und so ist das alles an ihm hängen geblieben.
Ja.
Und da ist er super zurückgesetzt oder fühlt sich sehr zurückgesetzt und sagt, also alles, was ich erlebe, ist Vater im Mittelpunkt. Ohne Zweifel hat ihn das, sagt der Sohn, auch der hat es sehr schwer getroffen, hat auch viel Pech gehabt, dass da vieles nicht erkannt worden ist. Und mit vielen Operationen und so, er sagte, ja, was mit mir? Und ich glaube, da dürfen alle, die an so einem Prozess beteiligt sind, auch mal genau hingucken. Mhm. Gerade auch Verkehrsrechtsanwälte vielleicht mal fragen, wie geht's Ihnen eigentlich? Mhm. Ich hatte letztens dieses Gespräch mit einem Verkehrsrechtsanwalt und wir unterhielten uns über Reha-Dienstleister und Reha-Dienste, sehr kontrovers auch, da ging es um Neutralität. Und da können wir vielleicht nochmal eine Sendung zu machen. Nur der Punkt ist ganz einfach, dass auch die Rechtsanwälte da echt zuhören müssen. Und das hatten wir ja schon mal gehabt. Ne? Mhm. Und einfach mal fragen sollten.
Ja, und das, was wirklich noch dazu kommt, das muss man auch im Blick behalten, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Beeinträchtigung hat und Angehörige und Betroffene wohnen unter einem Dach, dann verändert sich ja auch das ganze private Leben. Ne? Also Kommunikation kann abends nicht stattfinden, gerade man kommt nach Hause. Ne? Dieses sich austauschen, was am Tag erlebt wurde oder Probleme diskutieren oder Entscheidungen treffen.
Gerade bei der Aphasie, wir hatten es immer wieder zum Thema gehabt, dass dann auf einmal die Gesprächsführung von den Angehörigen übernommen wird. Auch da ist eine enorme Belastung dabei. Ja. Ne?
Und ich meine, gerade wenn man jetzt als Angehöriger in diesem komplexen System eine Entscheidung zu treffen hat und man hat keinen Gegenpol, der dann mal sagt, Mensch, mach doch mal so oder so, ist ja trotzdem, auch wenn ich meinen Betroffenen dazu befrage, was meinst du denn, aber ich meine, es ist ja eine sehr, sehr vereinfachte Kommunikation, ist es ja nicht wirklich eine kommunikative Entlastung, um sich auch mal auskotzen zu können oder mal zu sagen, Mann, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter oder ich kann jetzt nicht mehr, sondern auch da muss man ja stark sein und das fällt ja auch noch weg. Ne?
Richtig. Und eure Situation als Therapeutinnen und Therapeuten, ist es nicht euer Job?
Nee, das können wir nicht leisten.
Das könnt ihr nicht leisten, dürft ihr nicht leisten.
Ja.
Ihr habt das Vertrauensverhältnis auf Therapeutenebene mit den Betroffenen.
Ja.
Bei uns ist es genauso, ich habe es vorhin angesprochen, Versicherer wollen davon nichts wissen.
Ja.
Es interessiert nur der Betroffene.
Das ist jetzt im Rahmen der ambulanten Versorgung ja auch so, dass die Verordnungen sich nur an den Betroffenen richten erstmal. Das ist natürlich schon im Heilmittelkatalog auch vorgesehen, dass man Angehörigenberatung macht. Aber es ist nicht so vorgesehen, dass ich den jetzt 10 Stunden zum Beispiel begleite, um da einfach mal vielleicht bei Entscheidungen auch zu unterstützen. Ne? Das ist einfach auch nicht mein Aufgabenfeld.
Gut, und was kann man machen? Da stellt sich immer die Frage, wie gibt es Lösungsmöglichkeiten? Ja. Ich erinnere mich an die, ich sag mal, Pflegeserie, die wir mal gemacht haben mit Frau Kunstreich-Heimelsdorf. Und da gibt es zum Beispiel im Bereich der Pflege schon, bevor der Pflegefall eintritt oder festgestellt wird, schon die Möglichkeit, sich zum Beispiel im Bereich Pflege professionelle Begleitung und Hilfe zu holen. Zur Entlastung, zur Beratung. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn wir an Pflege denken.
Ja.
Ich glaube auch, dass der Weg, sag ich mal, immer gleich zum Psychologen, weiß ich nicht. Nichts gegen Psychologen, nur ich glaube, es hilft halt nichts, 50 Stunden Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie zu machen. Ich glaube, die Menschen brauchen schnell eine Lösung. Also, was gibt es für Möglichkeiten? Sozialdienste ansprechen.
Genau, Sozialdienst hätte ich auch gesagt, genau. Ja. Und wirklich auch Sachen so organisieren, dass man vielleicht auch Freiraum bekommt.
Ja.
Also dass man dann zum Beispiel in den Verein geht, wo man dann eben, sage ich mal, eine Kommunikation führen kann, die auch auf Augenhöhe ist, um sich einfach mal auszutauschen. Das brauchen die auch.
Was für ein Verein?
Ein Sportverein oder?
Ja,
also
genau.
Dass der Angehörige dann, ne? Genau. In den Sportverein oder zum Tanzen oder.
Ich glaube, wichtig Theater. Ist da ja das Selbstmanagement.
Ja.
An sich selber denken und selber Dinge machen und ja, so weit wie möglich normal leben.
Ja.
Ja, auch ganz alleine Dinge machen, auch mal alleine in Urlaub fahren mit Freunden oder Freundinnen oder wie auch immer halt.
Ja. Nee. Oder dass man die Zeit, wenn dann die Therapien sind, zum Beispiel für sich nutzt, um dann einen halben Tag in eine Stadt zu fahren, dass man immer wieder mal Freiräume hat.
Bei euch in die Stadt fahren, im Fasizentrum?
Und bei uns nicht, nee. Aber nach Oldenburg vielleicht?
Ja, okay. Das ist eine Wahnsinnsreise. Nein, ja. Spaß beiseite. Nein, stimmt nee. Schon.
Auch in der ambulanten Versorgung. Also ich sag mal, wenn es möglich ist, dass Therapien hintereinander gelegt werden, dass man dann eineinhalb, zwei Stunden einfach mal für sich hat. Ne?
Ja.
Genau. Das ist wichtig auf jeden Fall. Und ja, kann aus meiner Sicht nicht oft genug Thema sein, wirklich auch die Angehörigen im Blick zu haben.
Ja, und ich glaube auch für die Angehörigen von Verkehrsunfallopfern ganz wichtig, einfach mal mit dem Anwalt sprechen und mal sagen, das läuft nicht.
Ja,
ja da sind Dinge, die machen die Familie kaputt, verändern die Familie. Ich habe das sogar erlebt, dass Ehen auseinandergegangen sind, weil ein Schädelhirnverletzter total verhaltensauffällig war. Mhm. Die Frau hat wirklich alles kompensiert, inklusive der Kommunikation mit den direkten Nachbarn und so weiter. Und das Ganze ist irgendwann mal eskaliert, kann man so sagen.
Ja.
Und die haben sich dann getrennt. Und man sitzt allein in der Wohnung, hat keine Kommunikationsmöglichkeiten und sie baut mit ihren drei Kindern das eigene Leben auf. Ne?
Ja, also wichtig, früh anzufangen, das früh gut zu organisieren, ist das sicherlich auch nicht immer einfach, aber das früh so zu machen, bevor einem dann die Kraft ausgeht.
Genau, und ich denke auch, da die Frage an den Anwalt zu stellen, an den Fachanwalt auch immer zu sagen, okay, gibt es dazu einen Reha-Dienstleister, kann man da mit der Versicherung mal in Kontakt treten und einfach das mit denen mal besprechen, dass man damit auch etwas offensiver umgeht, weil es geht darum, halt ein Thema zu lösen und nicht das Thema zum Thema zu machen.
Ja, genau.
Ja, also findet die Lösung dafür.
Ja.
Und ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, findet man viele Lösungen.
Das glaube ich auch. Das geben wir heute allen Angehörigen mit auf den Weg.
Okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-management-oldenburg.de.